Na Christoph, hast du heute Morgen schön Eier gesucht?
Also Benjamin, ein echter Mann muss nicht suchen, der weiß, wo seine Eier sind.
Oh, pfui!
Hallo liebe Gamers Global Leser und herzlich willkommen zu unserem Montagmorgen-Podcast am Ostermontag.
Der allerdings in Wahrheit, so ehrlich wollen wir sein, schon einige Tage vorher aufgezeichnet worden ist, weil wir wollen ja Eier suchen gehen, gell?
Gell, richtig.
Ja, erinnere mich dran, dass ich das mir notiere, was du gerade gesagt hast. Benjamin, du hast mal wieder den wichtigsten Test der letzten Woche gehabt, lass uns damit einsteigen.
Ja, was war denn das nochmal? Helf mir mal auf die Sprünge. Achso, ja, Bioshock Infinite, richtig, ja. Ja, das ist sehr, sehr gut geworden, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also inhaltlich auf jeden Fall eine Klasse für sich. In der Shooter-Mechanik, da sind allerdings so ein paar Sachen drin, die mich dann doch so ein bisschen gestört haben und von einer absoluten Top-Wertung abgehalten haben.
Also mich ärgert vor allem, dass man jetzt keine, wie heißt, Salze und Gesundheit mehr bunkern kann, weil das hat eben schon noch ein bisschen mehr so, ja, RPG möchte ich nicht sagen, aber so ein bisschen mehr Tiefe gegeben gehabt, ein bisschen mehr taktisches Vorgehen. Jetzt habe ich das Gefühl, ja, wirfst dich halt immer in die Schlacht, schon auf verschiedene Arten, aber ballerst dich halt durch.
Ja, das kann man im Prinzip so sagen. Also ich meine, es ist nicht wirklich mehr Action drin als jetzt in Bioshock 2 beispielsweise, aber es hat sich halt schon ein bisschen verändert. Also die Gegnermenge ist teilweise einfach ein bisschen größer geworden, da verhalten sie auch was weniger aus als einige der Splicer in Bioshock 2. Und was halt auch komplett wegfällt, was in Bioshock 2 ja zumindest hier und da dann noch der Fall war, da muss man ja die Little Sister beschützen, wenn sie Adam absaugt. Und dann gab es ja diese Verteidigungsschlachten, wo man vorher dann auch Fallen platzieren konnte und sonst irgendwas. Und wenn man das nicht hingekriegt hat, muss man diesen Schritt ja nochmal komplett neu wiederholen, und sowas gibt es in Bioshock Infinite halt gar nicht. Also das heißt, du kannst dich im Prinzip durch die Schlachten auch mehr oder weniger durchsterben. Es gibt nur eine einzige Szene, in der das nicht möglich ist.
Ja. Hast du es eigentlich auch schon gespielt, Christoph?
Nee, ich habe es noch gar nicht gespielt. Ich freue mich richtig drauf. Bioshock 1 mochte ich ja sehr gern, Bioshock 2 fand ich ja nicht mehr so doll, aber bisher habe ich es leider noch nicht spielen können, ne.
Naja, vielleicht hast du ja diese Woche Zeit. Ich würde es empfehlen, ich habe es auch schon ein bisschen weitergespielt. Und gut, also Big Daddies in der Form und diese Little Sisters gibt es so von der Anmutung und vom Flair her nicht. Das finde ich ein bisschen schade. Aber dafür hast du natürlich die Elisabeth, du hast diese wieder sehr skurrile neue Stadt. Also ich finde das echt einen würdigen Nachfolger des ja eigentlich ersten Teils, also des letzten Irrational Games. Bioshocks. Ja, wir hatten einige andere Sachen natürlich auch getestet, unter anderem Chana Sisters, dieses Remake, das es auf Steam schon eine ganze Weile gab, das jetzt aber als Retail-Box rausgekommen ist, als Sammler-Edition und auch für Xbox 360, da hat ja Tim einen schönen Test gemacht. Und du, Christoph, hattest ja noch Lego City Undercover dir angeguckt. Jetzt erzähl mal.
Ja, bei Lego City Undercover war ich am Anfang ein bisschen skeptisch. Ich hatte irgendwie so ein kleines GTA-Light erwartet und es kopiert GTA schon an sehr vielen Stellen, allerdings wirklich mit dem typischen Lego-Humor, wie man auch aus den anderen Lego-Spielen wie Lego der Herr der Ringe zum Beispiel kennt. Es ist halt so, dass man eine Open World hat, wie die sehr stark an Liberty City zum Beispiel erinnert. Allerdings ein Teil ist San Francisco, ein Teil ist dann wirklich New York und ein anderer Teil ist eine ländliche Gegend, wie es in, ich glaube, San Andreas war es, GTA San Andreas, da gab es ja auch so ein Landgebiet. Und das macht es wirklich sehr gut. Also man kann wirklich die ganze Stadt frei erkunden, wie man möchte. Es gibt wirklich extrem viel zu entdecken. Also man kann alles Mögliche freischalten. Insgesamt gibt es zum Beispiel so 450 goldene Steine zu sammeln. Und dafür muss man immer bestimmte Aufgaben erledigen. Entweder bestimmte Missionen oder halt auch einfach mal nur einen Bahnhof freischalten. Das haben sie wirklich sehr toll gemacht. Die Story ist auch ganz gut gelungen. Man ist halt undercover als Polizist unterwegs. Die Missionen sind entweder direkt in der Stadt, wie es in GTA meistens der Fall ist, dass man wirklich Verfolgungsjagden hat oder über Dächer hinweg Verfolgungsjagden. Oder es gibt auch Spezialaufträge, nennen die sich. Das sind dann halt eigens angelegte Level dafür, die halt nicht von außen direkt zu betreten sind, sondern wirklich speziell geladen werden müssen.
Das klingt ja fast so, als wenn man auf GTA 5 gar nicht mehr zu warten braucht, oder?
Na, das würde ich nicht sagen. Also es ist schon so, dass das Lego City Undercover ein jüngeres Publikum ganz deutlich anspricht. Es macht zwar auch Erwachsenen Spaß, das möchte ich auf keinen Fall da möchte ich auf keinen Fall was gegen sagen. Erwachsene werden damit definitiv Spaß haben. Aber GTA 5 wird schon eine ganz andere Schiene bedienen.
Ach nee, wow. Ja gut, aber ich meine, Rockstar Games muss sich da, glaube ich, eh keine Sorgen machen, weil das Ding, das kommt ja nur für 3DS und Wii U, ne?
Nee, nur für Wii U.
Ach so, nur für Wii U ist das sogar.
Auf 3DS kommt es nicht.
Okay, na gut, dann brauchen sich Rockstar auf jeden Fall keine Sorgen zu machen, weil GTA 5, das kommt ja auf den Plattformen, die ein bisschen weiter verbreitet sind als die neue Nintendo-Konsole.
Das war jetzt gemein und dabei hat es doch jetzt erst den Director's Cut von Deus Ex als Ankündigung gegeben. Ich meine, wie du schon sagst, das ist natürlich eine schöne Konsole und schön auch, dass jetzt uralte Spiele in der besten Fassung dafür rauskommen. Aber auf Dauer braucht man natürlich dann doch auch etwas bessere Original- und vor allem Exklusivtitel für die Wii U noch, als bislang rausgekommen sind.
Obwohl, auf Deus Ex bin ich wirklich gespannt. Also allein schon die Versprechung, dass sie neue Bosskämpfe einfügen wollen, weil Deus Ex war in dem Jahr schon eins der Spiele des Jahres für mich. Aber die Bosskämpfe, die gingen einfach gar nicht, oder? Seht ihr das anders?
Nö, das war der größte Schwachpunkt des Spiels. Ja.
Mich hat schon der allererste aufgeregt. Ich habe 5, 6 Anläufe gebraucht.
Auch ohne Waffen rein?
Nee, das nicht, aber ich hatte halt nicht mehr viel Munition für die schweren Waffen, das übliche. Munition ist ja eh so ein Thema in Deus Ex, Human Revolution. Und ich habe dann, bis ich dann da echt mal dann auf die Fässer geschossen habe. Und dann hatte ich auch nicht das Gefühl, dass ich beim 6. Mal aus Können gewonnen hatte. Ich habe auch nichts anderes gemacht als in 3 Versuchen vorher, sondern hat halt einfach 2-mal weniger mich getroffen und ich 2-mal mehr ihn. Und das war es dann im Prinzip.
Also ich muss zugeben, ich habe da sogar einen Glitch ausgenutzt, wo der Gegner nicht mehr mich rankam und ich ihn so behaken konnte.
Ich glaube, da kann man in einen Raum reingehen irgendwie.
Genau, da kann man in einen Seitenraum reingehen, da kam er nie rein. Und
dann war die taktische Lösungsmöglichkeit schon immer gegeben. Anyway, wo wir gerade in der Nintendo-Welt sind, vielleicht noch mal ein Wort zu Luigis Mansion. Da wurde ja unserem Tester, dem Mick Schnelle, da von einigen Zeitgenossen irgendwie vorgeworfen, Opa, der nicht mehr spielen kann. Also was für ein Blödsinn. Und auch die Erwartungshaltung, dass wir ein Spiel gut bewerten, weil es überall sonst gut bewertet wurde. Also ich kann den Test von Mick zu 100% nachvollziehen. Das Ding speichert zu selten und klar mag es Leute geben, die damit weniger Probleme haben, vielleicht ein paar mehr von diesen komischen Teilen, mit denen du doch speichern kannst, finden, keine Ahnung. Aber ich finde, wenn ein Tester keinen Spaß beim Spielen hat und das aufgrund von Designmängeln, dann darf er das bitte schreiben und dann soll er auch nicht eine, aber trotzdem ist es super, Note drunter schreiben, oder was meinst du?
Nee, und mal ganz ehrlich, also keine Speichermöglichkeit, beziehungsweise erst am Ende der Mission auf einem Handheld. Nee, auch wenn die Missionen, selbst wenn sie keine 90 Minuten dauern würden, sondern nur 10 Minuten oder eine Viertelstunde, für ist unterwegs mal, wenn ich nur mal 2 Stationen mit dem Bus fahren möchte und möchte die erst einfach nur schnell aufklappen, ein bisschen weiterspielen und dann speichert er nicht. Nee, das,
Der Mick hat, obwohl er es ja zu Hause getestet hat, also in seinem Büro, hat dann das Ding an Strom angeschlossen und zugeklappt, weil er echt keinen Bock hatte, da immer eine Stunde am Stück zu spielen. Also um das mal zu sagen, es kann ja jedem Spaß machen, wenn er möchte, aber uns davor zu werfen, Und was gab es sonst noch? Achso, die Battlefield 4-Ankündigung. Da bin ich ehrlich gesagt froh, dass wir nicht rund 1.000 Euro investiert haben, um der Einladung von EA nach Stockholm zu folgen, sondern dass wir uns das der Roland Austenert in San Francisco angeguckt hat, weil letzten Endes gab es in Stockholm wahrscheinlich auch nicht mehr als diese 20-Minuten-Demo und vielleicht noch ein Interview danach mit einem Entwickler. Also ja, wird sicherlich ein schönes Spiel. Bla bla, aber ja.
Ja, ich meine, ich spiele ja wirklich sehr gerne Battlefield 3, auch heute noch.
Aber Multiplayer.
Nur Multiplayer und da fehlt mir halt einiges, beziehungsweise alles, weil zum Multiplayer haben sie ja bisher gar nichts gesagt. Ich meine, der wird kommen, es ist ja auch schon bekannt, dass es wieder einen einen Premium-Pass geben wird und der wird ja auf Multiplayer ausgelegt sein, aber bisher haben sie ja wirklich nur Singleplayer-Material gezeigt und mal ehrlich, das interessiert in Battlefield doch. Es interessiert Spieler, aber die wenigsten, würde ich sagen.
Da würde ich dir jetzt natürlich komplett widersprechen, weil mich schon lange diese Multiplayer-Shooter nicht mehr als Multiplayer-Shooter interessieren, sondern die Solo-Kampagne und ich bin bereit, Geld auszugeben für 8 Stunden gute Solo-Unterhaltung. Also ich wäre mal vorsichtig mit die meisten und so weiter.
Die meisten der Battlefield-Käufer, meine ich.
Ja, ich rede auch von den meisten der Battlefield-Käufer. Ich glaube nicht, dass es denen um den Multiplayer-Modus geht. Ich habe mein Gefühl, dass es den meisten um den Solo-Modus geht. Man macht halt gerne so Annahmen, die auf den persönlichen Vorlieben fußen. Und das müsste man mal wirklich angucken. Und war es nicht sogar... war es nicht sogar DICE, einer der großen Shooter-Hersteller, nee, es waren die Call of Duties, also Activision, Infinity Ward, haben sich ja vor einigen Monaten beklagt, dass sie noch die andere Hälfte der schuldhaft nicht Multiplayer spielenden Bevölkerung noch irgendwie dazu umerziehen müssen, doch endlich mal Multiplayer zu spielen, weil sie nicht akzeptieren wollen, dass es einfach viele, viele Leute gibt, für die so ein Shooter halt im Solo-Modus interessant ist. Dann ist es auch durch, dann spielen sie vielleicht ein paar Partien gegen Kumpel oder machen die Secret Ops und dann haben sie auch ihre 20, 30 Stunden zusammen, was doch nun wirklich Gegenwert fürs Geld ist. Also nicht immer von einem selbst ausgehen.
Ja. Na gut, aber ich meine, das wäre natürlich dann das Problem von EA, wenn sie das nicht erkennen, dass wenn sie da mehr investieren würden als in den Multiplayer, dass sie da vielleicht eine viel größere Käuferschicht noch erreichen würden. Ich meine, gut, es ist trotzdem ein Millionenseller, aber keine Ahnung. Also es war ja eigentlich immer schon in der Battlefield-Historie so, dass der Singleplayer-Modus eigentlich nur sehr bedingt zu empfehlen war und dass die Stärken ganz klar im Multiplayer-Modus liegen. Also ob sich EA da einen Gefallen tun würde, den Schwerpunkt da zu verlagern, das wage ich dann doch auch ein bisschen zu bezweifeln.
Und ich wage zu bezweifeln, dass auch nur ein Drittel der tatsächlichen Projektkosten in den Multiplayer-Modus fallen, weil diese orchestrierten Geschichten mit Live-Acting, die dann digitalisiert werden, das ist alles viel, viel aufwendiger als eine bestehende Engine halt auf Multiplayer-Balance zu trimmen. Also die Battlefield-Serie, das stimmt, war früher eine reine Multiplayer-Geschichte. Die Bots konnte man wirklich nicht ernst nehmen. Aber das war ja eben mit Battlefield 3 spätestens die große Änderung, auch wenn die nicht so toll geglückt ist.
War ja vorher schon sogar bei Bad Company. Da hatten sie auch schon.
Ja, Bad Company war schon ein stärkerer Multiplayer-Modus, Solo-Modus. Und also insoweit kannst du davon ausgehen, dass vom Aufwand her mehr als die Hälfte im Solo-Modus steckt bei diesem Spiel. Nicht von den laufenden Kosten nachträglich. Natürlich die Server und so weiter ist dann für Multiplayer zuständig. Aber bei der Entwicklung macht sicherlich das größere Team den Solo-Modus da, würde ich drauf wetten. Anyway, wir haben es vorgestellt, Roland war dort und alle anderen konnten sich auch einfach fast das gleiche als Gameplay-Video im Internet anschauen. In nicht ganz so toller Auflösung allerdings wie vor Ort im Kino. Ja, wir haben einiges vor heute, morgen und so weiter. Unter anderem werden wir die MMOs uns betrachten mit einem schönen Report von
vom Carsten Scholz.
Ja, der hat sich nämlich mal als großer MMO-Kenner, der auch von den letzten, was weiß ich, 5 MMOs für uns mindestens 3 getestet hat, wenn nicht 4, hat sich mal die ganzen letzten großen MMOs angeschaut und versucht mal daraus zu filtern, woran es liegen könnte, dass die im Grunde immer Enttäuschungen teils auf hohem Niveau waren oder geblieben sind und alle den Free-to-Play-Weg gegangen sind letztendlich. Und auf den Artikel freue ich mich sehr. Und ich denke, da werden auch ein paar Erkenntnisse in die Zukunft jetzt noch sein, weil es kommt ja dieses Jahr ein nicht ganz uninteressantes MMO namens.
Achso, The Elder Scrolls Online.
Sehr gut. TESO. Und da sagt man auch wieder, naja, wenn es eins gibt, das wirklich durchschlagen könnte bei der Fangemeinde, nur das hat man doch auch bei SWTOR schon gesagt. Und bei SWTOR hat es eigentlich nicht geklappt, wenn man mal ehrlich ist. Also nicht.
Ja, aber das lag ja natürlich auch daran, dass sie einfach keinen Content hatten am Anfang, der wirklich längerfristig die Leute bindet. Und dann hat irgendwie keiner, die nach den, wie viel waren es, 2 Monate oder 3 Monate, diese kostenfrei mit dem Kauf des Spiels hatten, hat niemand verlängert, weil es kam ja auch nichts.
Ja, also oder umgekehrt, jetzt wo es eben Free-to-Play ist, haben sie auf einmal sehr schöne Userzahlen, aber machen natürlich wahrscheinlich nicht den Umsatz nach wie vor, den sie sich eigentlich erträumt hatten. Anyway, aber diesen Artikel, der vielleicht am heutigen Ostermontag noch erscheint, wenn wir jetzt in der Realität des Podcasts bleiben, wie gesagt, wir haben ihn ja vorher aufgenommen, der wird sicherlich da einige Antworten geben. Naja, und auch sonst haben wir vieles vor, aber wir haben auch noch ganz andere Themen heute. Zum Beispiel werden am morgigen Dienstag 2 Praktikanten bei uns anfangen. Was hast du denn jetzt schon wieder gemacht, dass gleich 2 kommen, Christoph?
Das habe ich nicht verbockt.
Ja, wir haben doch gesagt, immer nur einen Praktikanten gleichzeitig. Aber es ist ja auf nichts Verlass bei Gamers Global, oder?
Nee, anscheinend nicht. Ja, einen der Praktikanten werden unsere User auch kennen, zumindest unter seinem Pseudonym.
Ja, ist ein ziemlicher Versager, ne?
Mhm. Ja, ein Großversager sozusagen.
Ja, und der andere Praktikant ist ein Schülerpraktikant, der macht das jetzt über 2 Wochen, eine Woche freiwillig in Osterferien,
genau. Sehr üblich. Aber das war auch der Grund, also der kann halt nur in dem Zeitraum, und da es nur 2 Wochen sind, haben halt gesagt, machen wir mal kurzzeitig überschneiden, 2 Praktikanten, der Julian Minke, Big Loser, darum diese Beleidigung gerade mit großem Versager, Big Loser übersetzt, der wird uns länger halten bleiben, hoffen wir zumindest, hat sich eine Wohnung hier in München gesucht, kommt aus Konstanz, und ich glaube, das ist der erste Arbeitnehmer bei Gamers Global aus dem fernen Ausland, der München nicht zu teuer findet, weil Konstanz ist gar nicht mal ohne, weil da fahren ja immer die Schweizer rüber ab Freitag Mittag und tauschen ihre harte Währung gegen unsere billigen Produkte ein, in Konstanz dann immer oder anderen Grenzorten, und müssen dann auch die Mehrwertsteuer sich wohl wieder auszahlen lassen und solche Geschichten. Also da hat man viel Freude, weil dadurch der Warenpreis für die einheimischen Deutschen sicherlich nicht gerade nach unten geht. So tanken soll auch teuer sein und so. Also für Julian ist das hier quasi niedrig Preisland München. Naja.
Also das heißt, dem Julian ist auch das berühmte Käsefondue sehr bekannt, oder?
Das musst du ihn fragen, aber wie jeder Praktikant muss er ja 2-mal täglich warm kochen für die restliche Redaktion, ohne selbst mitessen zu dürfen. Wobei, ob das so die gute Idee ist, mit dem nicht selbst mitessen dürfen, aber das werden wir noch erörtern. Also auf jeden Fall wundert euch nicht, wenn da jetzt 2 neue Namen immer mal wieder auftauchen werden. Und wir freuen uns natürlich auf die beiden Praktis und werden sie gut behandeln. Das mit dem Autoputzen ohne Unterlage, das war zum Beispiel ziemlich hart für die Letzten, aber...
Dann soll ich auch mit meinem Auto kommen, oder?
Ja, klar. Vor allem, wenn du auf meinem Parkplatz stehst, wie heute. Dann haben wir in Kürze, nämlich Ende nächster Woche, das alljährliche Gamers Global Strategie-Meeting. Du warst jetzt noch bei keinem bei Christoph. Nee. Was stellst du dir darunter vor, Strategie-Meeting? Also da werden so Rundenstrategie-Spiele gespielt, gell?
Ja, Rundenstrategie-Spiele mag ich ja sowieso nicht so gern, deswegen ist mir das eigentlich egal. Also jetzt ernsthaft, ich denke, wir werden mal so über das letzte Jahr sprechen, was so auf Gamers Global passiert ist, wie es alles gelaufen ist, ob die Vorgaben vom letzten Jahr eingehalten wurden, was wir uns letztes Jahr vorgenommen haben, und werden natürlich neue Ideen spinnen.
Genau, und ihr User könnt ein Novum mitspinnen dieses Mal. Das Meeting wird am Freitag nächster Woche sein, am 12.04. Und wir werden das nochmal per Extra-News genauer definieren. Wir werden etwa 1 Stunde lang interessierte User zuschalten, die uns so ein bisschen ihre Eindrücke, ihr Lob, aber auch ihre Kritik live mitteilen werden. Also wir werden dazu 10 sitzen, die ganzen Gamers Global Redaktionsmitglieder eben. Wahrscheinlich auch schon die Praktikanten mit dabei, und werden uns das anhören und werden dann den restlichen Tag auch darüber diskutieren und auch, was die Vorschläge anbelangt, euch natürlich dann Feedback geben danach. Und auch noch ein Novum, es wird auch ein echter User anwesend sein, und zwar der Chris L., der natürlich ein super Elite-User ist, der das GG-Abo-Magazin macht, der viele, viele News schreibt, aber der doch ein User ist, also nicht zur Redaktion gehört, und auch der wird anwesend sein vor Ort hier in München.
Da gibt es denn auch wenigstens was Gutes zu essen?
Naja, was zu essen gibt's, aber du hast gefragt, ob es was Gutes gibt. Also wir haben uns natürlich eher ein kostengünstiges Angebot geholt, was den Meetingraum anbelangt. Aber lasst euch mal überraschen. Hoffentlich gibt es überhaupt Internet.
Ja. Ja, dann kommen wir jetzt mal zu den User-Fragen. Der Ganon hat gefragt, welche Blu-Rays hast du denn am Wochenende so dezimiert, Benjamin? Irgendwelche Geheimtipps?
Hat er jetzt tatsächlich mich persönlich angesprochen? Ja, aber ich denke mal, die Frage, die dürfen wir durchaus auf die anderen noch übertragen, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt in den letzten Tagen gar keine Blu-Rays mehr geguckt, aber in den Wochen davor habe ich ganze stapelweise weggeguckt und mir auch nochmal Apokalypse Now in der Redux-Fassung nochmal reingezogen an einem Stück.
Oh Gott!
Ja, auf jeden Fall immer noch ein großartiger Film. Also andere haben da Filme, die schon 30 Jahre auf dem Buckel haben, haben da mehr verloren über die Zeit.
Ja, aber zu Apokalypse Now Redux kann ich nur sagen, es gibt Filme, die sind in der Urfassung großartig, und wenn man dann noch irgendwelche kambodschanischen, ex-französischen Plantagenszenen einbaut, dann verlieren sie eher von ihrer Großartigkeit. Aber jeder, wie er es haben möchte.
Ja,
Sei nicht gleich beleidigt.
Nö, ich bin überhaupt nicht beleidigt, aber ich finde nicht, dass der Film dadurch verliert.
Doch, bist du bist beleidigt.
Ja, natürlich, du musst es ja wissen.
Genau, ich wollte nur eine typische Internet-Comment-Diskussion führen. Ja, ich habe einen Film angeschaut, der ist so krank, dass ich nicht darüber berichten werde. Ich habe auch den Titel vergessen, aber ich schaue mir ganz gerne so japanische Filme an und bin auch durchaus mal für die etwas abseitigeren zu haben. Aber nee.
Komm, verrat den Titel.
Nein, ich komme wirklich nicht auf den Titel, aber es ging darum, dass ein Callgirl durch einen Schuss in den Kopf zur Intelligenzbestie wird. Und ich dachte irgendwie, das könnte lustig sein. Aber in Wahrheit, ich habe den nach einer Viertelstunde ausgeschaltet, in Wahrheit ist es halt wirklich ein Softporno, der überhaupt keinen Sinn macht. Und ich komme nicht auf den Namen, aber von der Beschreibung her mag es nicht so wahnsinnig viele geben. Also es ist...
Naja gut, aber ich meine, es könnte auch eine logische Erklärung dafür geben. Ne? Vielleicht hat die Kugel zufälligerweise den Teil des Gehirns weggeschossen, der normalerweise für Schuhe und Schminke und sowas zuständig ist, oder?
Okay. So ein bisschen
Sexismus zu
Ohren. Aufschrei, holt ihn raus und teert ihn und dann federt ihn. Dann lese ich noch die nächste Frage vor und auch die letzte, weil unsere User sich mal wieder als nicht sonderlich fähig erwiesen haben, schlaue, lustige, bewusstseinserweiternde Fragen zu stellen. Also hört am besten ganz damit auf. Das sage ich doch nur, um euch anzustacheln, jetzt ganz tolle Fragen zu stellen dieses Mal. Kriesing fragt: Benjamin, hattet ihr, Benjamin, auch schon mal das Gegenteil, dass ein Spiel, von dem ihr, Benjamin, im Vorfeld nichts erwartet habt, euch, Benjamin, dann so richtig überrascht hat?
Ich kann mich spontan, ehrlich gesagt, an kein Spiel erinnern, das mich positiv überrascht hätte. Also da, aber man erinnert sich, glaube ich, generell eigentlich nur an die Spiele, von denen man viel erwartet hat und bei denen man dann übelst enttäuscht worden ist. Also mir würden jetzt viele Spiele einfallen, von denen ich jetzt nicht Wahnsinniges erwartet habe und die mir gut gefallen haben, wie zum Beispiel hier dieses Deadlight, was ich zuletzt da nochmal gespielt hatte. Und wo meine Erwartungen zum Beispiel übertroffen wurden, das war Mark of the Ninja beispielsweise. Mhm. Das fand ich noch besser, als die meisten Leute es ohnehin schon fanden.
Ja, bei mir war es das Spiel, das wir heute schon besprochen haben, und zwar Deus Ex Human Revolution. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch kein einziges Deus Ex gespielt und hatte auch nie wirklich Interesse dran und habe mir das dritte, ich weiß gar nicht warum, ich glaube günstig in England vorbestellt, also wegen des Preises vorbestellt, und hatte bis zum Letzten gezweifelt, soll ich noch abbestellen, soll ich es doch mal laufen lassen. Ja, letztendlich lag es irgendwann im Briefkasten, ich hatte es noch ganz vergessen und habe es gespielt und ja, wie ich eben sagte, es war eins der Spiele des Jahres für mich, 2011 war es, glaube ich, ne?
Ja, also mir passiert das relativ häufig. Also ich habe auch gar nicht so die Erwartungshaltung. Hypen lasse ich mich meistens nicht zu groß. Ich würde schon auch sagen, naja, eher Enttäuschung als Überraschung. Aber was mir oft auffällt, ist, dass Spiele, die mich erstmal nicht so interessieren, also Minecraft zum Beispiel hat mich ganz kalt gelassen, und die dann aber viele Leute halt irgendwie toll finden, wenn ich es dann doch mal spiele, merke ich dann in solchen Fällen schon häufig, hey, da gibt es einen Grund für, und das ist ja doch ganz gut. Also bei Minecraft war es definitiv so, dass ich dachte, das machst du mal für die Stunde der Kritik und fasst es nie wieder an, und das habe ich dann wirklich noch weitergespielt.
War bei mir ähnlich mit Minecraft, das habe ich auch am Anfang erstmal nur die Demo, ich habe es auf der Xbox gespielt, muss ich dazu sagen, ich weiß, jetzt werden ganz viele die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber ich habe es mir auf der Xbox in der Demo angeguckt und habe es dann auch relativ spontan gekauft. Ich hatte es vorher schon mal für PC günstig gekauft, da hat es mich allerdings kein bisschen angefixt. Die Xbox-Version dann durch den guten Multiplayer allerdings und im Splitscreen hat es richtig viel Spaß gemacht für einige Stunden.
Ja, bei der PC-Fassung ist auch wichtig, wann man es gekauft hat, weil diese frühen Betas, die dann schon Geld kosteten, die waren ja auch einfach noch nicht so umfangreich. Aber anyway, also das, ich ja. glaube auch beim Spieletesten, ja?
Nee, ich wollte nur gesagt haben, also ich gehöre ja zu den Leuten, die Minecraft bis heute ignoriert haben, ganz einfach, weil mir das nachher zu teuer war und ich halt auch nicht früh genug eingestiegen bin, um es zu einem, nach meiner Meinung, angemessenen Preis zu kriegen.
Ja, wobei man kann da schon also echt Stunden drin versenken, das kannst du auch heute noch kaufen.
Die habe ich natürlich nicht, ich spiele ja auch noch ein paar andere Sachen und das ist eben das Problem. Also wenn ich mit dem Spiel, da kann ich vielleicht 10 Stunden oder lass es 20 oder auch mal 30 sein, dann investieren. Aber das muss schon der absolute Kracher für mich sein, dass ich da mehr als diese Zeit investieren würde.
Na, anyway, was ich noch sagen wollte, ist, glaube ich, so um die Metaebene von Griesings Frage zu erreichen, die er selbst nur geahnt hat, aber die wir jetzt mit unserem analytischen Superverstand natürlich ganz klar sehen in chirurgischer Präzision. Also ich glaube, das Wichtige beim Spieletesten ist einfach so, sich ein kindliches Gemüt und so eine Bereitschaft zum Staunen zu bewahren, weil was ich überhaupt nicht haben kann, ist immer diese Attitüde, die man dann oft bei Leuten, die schon 2 oder 3 Jahre in der Branche sind, bemerkt, ach, alles schon gesehen und ach, schon wieder ein Moorhuhn-Shooter. Das ist auch ein Verhalten, das natürlich viele, ach so, expertige Leser an den Tag legen. Das kann man so sehen, dann sollte man vielleicht sich ein anderes Hobby suchen oder man bleibt prinzipiell der Sache aufgeschlossen, dann wird man zwar auch immer wieder böse überrascht, aber eben auch immer mal wieder im Positiven. Also das so noch als altersweise Worte von mir. War's das?
Ich denke, ich habe nichts mehr.
Ja. Okay, dann sage ich tschüss, bis zur nächsten Woche.
Tschö und viel Spaß beim Eiersuchen.
Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.